wir danken dir dafür, dass du uns festhältst, dass du für uns gestorben bist und für uns auferstanden bist und dass du uns geborgen hältst, sicher in deinen Armen und uns sicher ans Ziel bringen wirst. Und wir bitten dich darum, dass wir diesem Ziel entgegenleben und in deine Fußstapfen treten, dir nachfolgen auf dem Weg, den du uns vorangegangen bist, ein Weg der Liebe zu unseren Geschwistern, zu den Menschen um uns herum. Und wir bitten dich, dass du uns durch deinen Heiligen Geist dadurch befähigst und dass du uns heute Morgen dein kostbares Wort aufschließt und dadurch zu uns sprichst. Amen. Amen. Eine scheinbar perfekte Familie zieht in eine wohlhabende Vorstadtsiedlung. Sie leben dort den sprichwörtlichen amerikanischen Traum. Sie sehen gut aus, sie sind beliebt und vor allem, sie sind reich und haben alles, was das Herz begehrt. Ihr Leben und was sie alles haben, wirkt auf ihre Nachbarn so attraktiv, dass diese versuchen, die Familie Jones zu imitieren und ihr nachzueifern. Sie kaufen dieselben teuren Golfschläger, machen dieselben teuren Urlaube und schließen dieselben teuren Verträge bei einem Fitnesstrainer ab. Was ihre Nachbarn allerdings nicht wissen, ist, dass die Joneses gar keine echte Familie sind, sondern eine Gruppe von verdeckten Vermarktern, deren Aufgabe es ist, durch Selbstdarstellung und Konsum ihre ahnungslosen Nachbarn zum Kauf zu animieren. Das ist in groben Zügen die Handlung des Films Die Joneses, der auch tragische Züge annimmt, weil sich manche Familie, um mit den Joneses und ihrem Lifestyle mithalten zu können, selber in den finanziellen Ruin stürzen. Und dieser Film illustriert auf sehr eindrückliche Weise, dass menschliches Verhalten sehr wirksam ist, andere Menschen in ihrem Verhalten zu beeinflussen. Und vielleicht ist uns das nicht immer so bewusst, aber vieles von dem, was wir tun, vielleicht sogar auch von dem, was wir kaufen, von dem, was wir konsumieren, aber vieles von dem, was wir tun, welche Gewohnheiten wir haben, tun wir, weil wir es bei anderen gesehen haben. Und der Film Die Joneses ist ein Augenöffner dafür, dass wir durch unser Verhalten anderen Menschen auch schaden können. Nicht nur auf direkte Weise, sondern auch auf indirekte Weise, wenn sie sich an unserem Verhalten orientieren. Was uns vielleicht auch manchmal gar nicht so bewusst ist. Und der Apostel Paulus will in unserem heutigen Predigttextabschnitt genau dafür unser Bewusstsein schärfen. Er erinnert uns daran, dass auch unser Verhalten unsere eigenen Geschwister im Glauben zu Fall bringen kann und ruft uns dazu auf, uns so zu verhalten, dass genau das nicht passiert, dass wir unsere Geschwister nicht zu Fall bringen, auch wenn das für uns bedeutet, dass wir uns selber einschränken. Ich lese mit uns unseren heutigen Predigttext aus dem Römerbrief, Kapitel 14, die Verse 13 bis 23. Hören wir darum auf, einander zu verurteilen. Statt den Bruder oder die Schwester zu richten, prüft euer eigenes Verhalten und achtet darauf, alles zu vermeiden, was ihnen ein Hindernis in den Weg legen und sie zu Fall bringen könnte. Durch Jesus, den Herrn, bin ich zu der Überzeugung gekommen und habe die Gewissheit, dass es nichts gibt, was von Natur aus unrein wäre. Für den allerdings, der etwas als unrein ansieht, ist es dann auch unrein. Wenn du dich daher in einer Frage, die das Essen betrifft, so verhältst, dass dein Bruder oder deine Schwester in eine innere Not geraten, dann ist dein Verhalten nicht mehr von der Liebe bestimmt. Christus ist doch auch für sie gestorben. Stürze sie nicht durch das, was du isst, ins Verderben. Das Gute, das euch geschenkt wurde, darf nicht in Verruf kommen. Denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt: Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Wer Christus auf diese Weise dient, an dem hat Gott Freude und er ist auch in den Augen der Menschen glaubwürdig. Darum wollen wir uns mit allen Kräften um das bemühen, was zum Frieden beiträgt und wodurch wir uns gegenseitig im Glauben fördern. Zerstöre nicht das Werk Gottes wegen einer Frage, die das Essen betrifft. Zwar ist vor Gott alles rein, verwerflich ist es jedoch, wenn jemand durch das, was er isst, einen anderen zu Fall bringt. Deshalb ist es am besten, du isst kein Fleisch und trinkst keinen Wein und vermeidest auch sonst alles, was deinen Bruder oder deine Schwester zu Fall bringen könnte. Behandle deine Überzeugung in diesen Dingen als eine Angelegenheit zwischen dir und Gott. Glücklich zu nennen ist der, der sich in Fragen der persönlichen Überzeugung so verhält, dass er sich selbst nicht anzuklagen braucht. Wer jedoch etwas isst, obwohl er Bedenken hat, ob er es überhaupt essen darf, der ist damit verurteilt. Denn er handelt nicht aus Glauben und alles, was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. Dieser Textabschnitt ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir manchmal einen Bibeltext erst kontextualisieren müssen, bevor wir ihn auf unser Leben anwenden können. Kontextualisieren heißt, ihn in unseren Kontext, in unsere Zeit zu übertragen. Wir dürfen nie außer Acht lassen, dass die Bibel zwar für uns geschrieben wurde, aber nicht an uns geschrieben wurde. Die Empfänger des Römerbriefes lebten, wenn man so will, in einer völlig anderen Welt, als wir es heute tun. Es war eine andere Zeit mit anderen kulturellen und auch religiösen Gepflogenheiten. Ein Text zu kontextualisieren heißt also, das zugrunde liegende Prinzip eines Textes herauszuarbeiten und dieses Prinzip dann auf unsere Lebensrealität zu übertragen. Und genau diese zwei Schritte wollen wir heute versuchen, nacheinander, miteinander zu gehen. Also zuerst die Textarbeit, wo wir uns den Text versuchen zu erarbeiten, und dann die Herzensarbeit, wo hoffentlich Gott an unseren Herzen arbeiten wird und zu uns sprechen wird und wir diesen Text zu uns sprechen lassen wollen. Wir haben letzte Woche schon angefangen, uns Römer 14 anzuschauen, und wir haben den ersten Teil dieses Kapitels schon betrachtet, und da haben wir gesehen, dass die Gemeinde zweigeteilt war in zwei Gruppen. Manche dieser Christen damals hatten Skrupel, Fleisch zu essen, und deshalb haben sie auf Fleisch verzichtet und wohl nur vegetarische Kost gegessen. Und dieselbe Gruppe war auch überzeugt, dass bestimmte Tage im Jahr besonders heilig waren, und die haben sie dann auch auf besondere Weise gefeiert und für heilig gehalten. Und für die andere Gruppe waren diese beiden Fragen nicht von hoher Bedeutung. Sie aßen sowohl Fleisch, und für sie waren auch alle Tage eigentlich gewöhnliche Tage. Und es liegt nahe, dass die Skrupel dieser ersten Gruppe nicht wie in dem Text, den wir gerade gehört haben aus dem ersten Korintherbrief, nicht mit Götzendienst zu tun hatte, sondern mit ihrem jüdischen Hintergrund. Sie hatten von Kindesbeinen an bestimmte Feiertage mit ihren Familien und ihrer Glaubensgemeinschaft gefeiert, und sie haben sich an bestimmte Speisegebote und Speisevorschriften gehalten, um rein oder koscher zu essen. Und in unserem Text sehen wir einen Hinweis darauf in den Versen 14 und 20, wo Paulus sagt, dass es nichts gibt, was von Natur aus unrein wäre, beziehungsweise dann in Vers 20, dass vor Gott alles rein ist. Und diese Kategorien unrein und rein finden wir vor allem in der Tora, und das legt diesen jüdischen Hintergrund nahe. Paulus war selber auch ein Jude, und er sagt über sich selber in Vers 14, durch Jesus, den Herrn, bin ich zu der Überzeugung gekommen und habe die Gewissheit, dass es nichts gibt, was von Natur aus unrein wäre. Er selber ist durch den Glauben an Jesus Christus zu einer Freiheit gekommen, alles essen zu können. Und Jesus hat das auch an manchen Stellen gesagt, da heißt es dann sogar, dass Jesus alle Speise als rein erklärt hat und hat zum Beispiel einmal erklärt, ja, nicht das, was in uns hineinkommt, macht uns unrein, sondern das, was aus unserem Herzen, die Sünde, herauskommt, das ist das, was uns unrein macht. Aber in der Gemeinschaft der Christen in Rom gab es solche, die diese Freiheit, die Paulus hatte, noch nicht erlangt hatten. Sie fühlten sich trotz ihres Glaubens an Jesus in ihrem Gewissen noch gebunden an die Vorschriften der Tora oder an diese Traditionen, mit denen sie aufgewachsen sind. Und sie hatten ein, wie das in dem anderen Text geklungen hat, sie hatten ein empfindliches Gewissen. Und Paulus fährt fort und sagt dann auch, für den allerdings, der etwas als unrein ansieht, ist es dann auch unrein. Paulus sagt, objektiv betrachtet gibt es nichts, was unrein ist. Es gibt keine Speise, die unrein ist. Alles ist vor Gott rein. Aber subjektiv, in dieser persönlichen Wahrnehmung, für den Einzelnen konnte eine Speise noch sehr wohl unrein sein oder als unrein angesehen werden. Und hier in Römer 14 versucht Paulus jetzt zwischen diesen beiden Gruppen zu vermitteln und sie zusammenzuhalten, zusammenzubringen und die Einheit der Gemeinde zu bewahren. Letzte Woche ging es darum zu erkennen, dass man dem anderen Christen in sogenannten untergeordneten oder nicht notwendigen Glaubensfragen oder Fragen der Lebensführung, dass man ihnen die Gewissensfreiheit gewähren sollte und sagen sollte, okay, das ist eine Frage, da hat Gott weder etwas ganz ausdrücklich geboten noch verboten, und man kann dann das so handhaben oder so, Aber wenn Unterschiede da sind, wie ihr es handhabt, verurteilt den anderen nicht oder verachtet den anderen nicht. Und das sollten sie tun, um die Einheit der Gemeinde nicht zu gefährden. Und hier ganz am Anfang unseres Textes greift Paulus diesen letzten Gedanken nochmal auf mit so einer Art Wiederholung und beginnt mit diesen Worten: Hören wir darum auf, einander zu verurteilen. Das ist quasi nochmal so eine Zusammenfassung von dem, was davor gekommen ist. Und jetzt in diesem Abschnitt geht Paulus noch weiter und spricht vor allem die an, die eine größere Gewissensfreiheit haben. Diese wurden in dem Abschnitt davor als die Starken im Glauben bezeichnet. Und jetzt sagt er ihnen, wie sie sich verhalten sollen, insbesondere gegenüber denen, die ein schwächeres Gewissen hatten. Eine sehr gute Zusammenfassung von dem, was Paulus dieser Gruppe ans Herz legen möchte, finden wir in Vers 21. Da schreibt er: Deshalb ist es am besten, du isst kein Fleisch und trinkst keinen Wein und vermeidest auch sonst alles, was deinen Bruder oder deine Schwester zu Fall bringen könnte. Paulus erklärt hier, dass die sogenannten Schwachen durch das freizügige Verhalten der Starken zu Fall kommen könnten und daran sogar geistlichen Schaden nehmen könnten. Und um das unter allen Umständen zu vermeiden, sollen sie lieber ihre Freiheit zurückstellen und auf Fleisch und andere Sachen zu verzichten. Und hier sehen wir, warum es so notwendig ist, diesen Text in unsere Zeit zu übertragen oder diese Arbeit der Kontextualisierung zu machen, denn genau dieses Phänomen, was hier beschrieben wird, das kennen wir so in unserer Gemeindesituation jetzt nicht. Also bei uns gibt es auch Geschwister, die kein Fleisch essen oder vielleicht auf das Fleisch von bestimmten Tieren verzichten und es nicht essen. Aber das hat andere Gründe, als es hier in Römer 14 der Fall ist. Es hat manchmal gesundheitliche Gründe, manchmal hat es Tierwohl- oder Umweltschutzgründe oder andere Gründe. Aber für die Christen in Rom waren das geistliche Gründe, warum sie dieses Fleisch nicht essen wollten. Sie waren der Ansicht, man würde sich durch das Essen von bestimmten Speisen vor Gott verunreinigen. Also es ist eine geistliche Frage, die sie hier beschäftigt. Und wir können diesen Text nicht eins zu eins auf unser Leben übertragen und sagen, ja, jetzt müssen wir auch alle irgendwie auf Fleisch verzichten, weil diese Situation so für uns gar nicht existiert. Aber wir fragen, was ist das zugrunde liegende Prinzip? Und wie können wir das dann auf unser Leben anwenden? Manche sagen dann, okay, hier wird auch Wein genannt und sehen dann vielleicht eine Parallele zum Alkoholkonsum und dass man zum Beispiel dann auf Alkohol verzichten sollte, wenn ein ehemaliger Alkoholiker dabei ist, um ihn dann nicht zu verleiten, auch Alkohol zu trinken und so zu Fall zu kommen. Aber auch diese Situation trifft es eigentlich nicht ganz, weil das damalige Problem nicht war, dass jemand Alkohol missbraucht und zu viel trinkt und einen Rückfall erleidet in eine Sucht, sondern dass jemand Alkohol trinkt, obwohl er von seinem Glauben her überzeugt ist, das nicht tun zu dürfen. Also es geht nicht um zu viel Alkohol, sondern es geht überhaupt darum, Alkohol zu trinken, dass das vor Gott verboten sein könnte. Und damit will ich nicht sagen, dass wir auf ehemalige Alkoholiker keine Rücksicht nehmen sollten, ganz und gar nicht, sondern dass dieser Text sich halt nicht so einfach eins zu eins auf unser Leben übertragen lässt. Und deshalb fragen wir nach diesem tiefer liegenden Prinzip und fragen dann, wie sieht die praktische Umsetzung dieses geistlichen Prinzips in unserer Zeit, in unserem Kontext aus. Ich möchte noch kurz etwas zu diesem geistlichen Schaden sagen, der hier vermieden werden soll. Das scheint irgendwie Paulus ganz wichtig zu sein. In Vers 13 sagt Paulus, wir sollen darauf achten, unseren Geschwistern kein Hindernis in den Weg zu legen oder etwas zu tun, das sie zu Fall bringen könnte. In Vers 15 warnt er davor, etwas zu tun, was unseren Bruder oder Schwester in innere Not bringen könnte. Andere Übersetzungen schreiben da, dass sie betrüben könnte. In Vers 15 sagt er auch, stürze sie nicht durch das, was du isst, ins Verderben. Dann in Vers 20 fordert er uns auf, zerstöre nicht das Werk Gottes wegen einer Frage, die das Essen betrifft. In Vers 21 nochmal dieses zu Fall bringen, wie in Vers 14. Und dann in Vers 23, wer jedoch trotz seiner Bedenken isst, der ist damit verurteilt. Vielleicht überrascht uns das ein wenig, aber für Paulus ist das, um was es hier geht, keine Kleinigkeit. Also das ist nicht irgendwie eine Lappalie. Paulus verwendet hier sehr, sehr starke Ausdrücke. Und was er in Vers 15 sagt, lässt uns erahnen, dass der geistliche Schaden, um den es hier geht, größer ist, als dass der Bruder oder die Schwester für eine kurze Zeit ein schlechtes Gewissen hat, wenn Paulus sagt, wir sollen sie nicht ins Verderben bringen oder ins Verderben stürzen. Und dieses Wort ins Verderben bringen verwendet Paulus häufiger. Und an allen anderen Stellen, wo er dieses Wort in Verbindung mit Personen verwendet, heißt es, dass sie in der Ewigkeit verloren sind und von Gott getrennt sind. Und Paulus geht hier nicht näher darauf ein, wie das jetzt passieren könnte, aber es gibt zwei Möglichkeiten. In Vers 23 sagt Paulus, dass jemand, der isst, obwohl er eigentlich meint, nicht essen zu dürfen, verurteilt ist, weil das zu tun Sünde wäre. Und Richard Baxter hat dazu geschrieben, wenn du das Gewissen aufgibst, also dein eigenes Gewissen, darauf nicht mehr hörst und gegen es handelst, lehnst du die Autorität Gottes ab, indem du das tust, was er dir deiner Meinung nach verbietet. Das würde eine sündige Gesinnung widerspiegeln, eine Gesinnung, die sich gegen Gott richtet. Es kann also sein, dass sich die Schwächeren durch das Verhalten der Stärkeren verleitet fühlen, entgegen ihr eigenes Gewissen zu handeln und dadurch einen Weg einzuschlagen, wo sie sich selber nicht mehr der Autorität Gottes in ihrem Leben unterordnen. Das wäre die erste Möglichkeit. Und dann die andere könnte sein, dass durch dieses Zurschaustellen ihrer Freiheit manche der schwachen Geschwister so vor den Kopf gestoßen werden, dass sie dem christlichen Glauben wieder den Rücken kehren. Vielleicht denken sie, wenn der christliche Glaube so ein Verhalten fördert, dann will ich nichts mehr damit zu tun haben. Und sie wenden sich wieder von Jesus ab und der Gemeinde und schließen sich wieder einer jüdischen Synagoge an. Und dazu würde Vers 16 passen, wo Paulus warnt, das Gute, das euch geschenkt wurde, darf nicht in Verruf kommen. Es ist eine Ermahnung an die Starken, dass das Gute, das heißt ihre Freiheit, nicht als etwas Böses angesehen wird. Und das wäre der Fall, wenn quasi diese Freiheit, die sie so zur Schau stellen, dazu führt, dass andere, sage ich mal, dadurch wieder vom Glauben weggetrieben werden würden. Und Paulus lehrt hier etwas, was die meisten von uns insgeheim wissen, nämlich, dass unser eigenes Verhalten sehr wohl Auswirkungen auf andere hat. Hoffentlich zum Positiven und nicht zum Negativen. Und das ist auch der Grund, warum es eine so große Tragödie ist, wenn berühmte christliche Persönlichkeiten schwerwiegendes moralisches Fehlverhalten an den Tag legen, weil echte Menschen dadurch echten und großen geistlichen Schaden erleiden. Das kommt immer wieder häufiger vor oder immer mal wieder vor, dass jemand, der einen guten Ruf als Christ hat, dann kommt raus, dass er was wirklich Antichristliches gemacht hat. Und viele Leute, die ihm vielleicht zugehört haben, seine Predigten gehört haben, sagen, okay, wenn das der christliche Glaube ist, dann will ich damit nichts zu tun haben. Vielleicht waren sie offen für das Evangelium, aber dann hat sie die Heuchelei von Christen so abgestoßen, dass sie sich für immer davon abgewendet haben. Und jetzt könnte man sagen, ja, es gibt ja immer Menschen, die irgendwie Anstoß nehmen an dem christlichen Glauben. Was ist denn damit? An dem Tod Jesu am Kreuz, das ist auch sehr anstößig. Oder an anderen Dingen, die in der Bibel stehen und sie deshalb nicht zu Jesus kommen. Aber ich würde sagen, es gibt einen Unterschied, ob Menschen Anstoß nehmen, weil wir auf unsere Freiheit und Rechte bestehen, oder ob sie Anstoß nehmen an dem Kreuz und an dem, was Gott gesagt hat. Und Paulus sagt, dass sie an uns Anschluss nehmen, weil wir auf unsere Freiheit und Rechte bestehen. Das soll nicht passieren. Und Paulus stellt deshalb die Starken hier vor eine Art Güterabwägung. Sie sollen sich eine Frage stellen oder mehrere Fragen stellen. Sie sollen sich fragen, was ist wichtiger? Was ist mehr wert? Das geistliche Wohlergehen meiner Glaubensgeschwister oder dein Vergnügen, das du durch das Essen eines Steaks erlangst? Was ist wichtiger, die ewige Errettung einer Menschenseele oder der vergängliche Genuss eines Essens? Was ist wichtiger, das Königreich Gottes oder dass du wie ein König essen und trinken kannst? Gerechtigkeit, Frieden und Freude und den Glauben anderer zu fördern oder dass wir auf unsere Kosten kommen? Und Paulus fragt die Gemeinde weiter, was ist eigentlich wahre geistliche Reife? Nur die richtige Erkenntnis zu haben? Denn ja, ihr habt ja richtig erkannt, dass ihr alles essen dürft. Oder ist geistliche Reife nicht vielmehr auch, dass wir Liebe haben? Nämlich die Liebe, die bereit ist, selber ein Opfer zu bringen und sich selber anderen hinzugeben. Und er fragt weiter, kann es sein, dass Christus aus Liebe zu diesen anderen Gläubigen, zu diesen schwachen Gläubigen sein eigenes Leben gegeben hat und ihr nicht mal bereit seid, eine Mahlzeit, ein Essen für sie aufzugeben? Und an diesen Fragen sehen wir, worum es Paulus hier eigentlich wirklich geht. Wir erkennen hier dieses Prinzip, das sich auch auf unser Leben übertragen lässt. Nämlich, dass wir bereit sein sollen, uns selbst zu verleugnen und auf das Ausüben unserer Freiheit zu verzichten oder auf etwas anderes, was uns kostbar ist, aus Liebe zu Gott und vor allem zum geistlichen Wohl unserer Glaubensgeschwister. Dass wir bereit sein sollen, uns selbst zu verleugnen und auf das Ausüben unserer Freiheit zu verzichten oder auf etwas anderes, was uns kostbar ist, aus Liebe zu Gott und zum geistlichen Wohl unserer Glaubensgeschwister. Und das ist nichts weniger als unser Leben tatsächlich von dem Evangelium bestimmen zu lassen. Das ist nämlich das, was Jesus getan hat. Er hat in einem Akt der völligen Selbstverleugnung sein eigenes Leben am Kreuz aufgegeben, damit wir den größtmöglichen geistlichen Segen erlangen würden, nämlich die Vergebung unserer Sünden, sodass wir Frieden mit Gott haben. Das hat Jesus für uns getan. Und zu diesem Leben ruft Jesus uns jetzt auch auf, zu einem Leben der Selbstverleugnung, zum Wohl, zum geistlichen Wohl anderer Menschen. Und lasst uns jetzt noch einmal darüber nachdenken, wie sich dieses Prinzip in unserem Leben konkret auswirken könnte. Da hinten sitzt Fabian, also er sitzt da nicht wirklich, aber er könnte da sitzen. Und Fabian ist vor 3 Monaten zum Glauben gekommen und hat sich vorgenommen, Jesus konsequent nachzufolgen. Bevor er zum Glauben gekommen ist, war er in der Brettspielszene sehr aktiv und er und seine Mitspieler haben sich oft das ganze Wochenende zum Spielen getroffen. Als er zum Glauben kam, hat er angefangen, jeden Sonntag zum Gottesdienst zu kommen. Und nach einer Weile lernt er Manuel in der Gemeinde kennen. Und Manuel ist in der Gemeinde aufgewachsen. Und weil Manuel schon sein ganzes Leben lang Christ ist, schaut Fabian zu Manuel auf. Aber Manuel kommt eher unregelmäßig zum Gottesdienst, circa einmal im Monat. Und an den anderen Sonntagen schläft er aus, sagt er zu Fabian. Daraufhin kommt auch Fabian nicht mehr jeden Sonntag. Er trifft sich hin und wieder sonntags mit seiner Spieler-Community und es dauert nicht lange, da ist Fabian wieder voll mit eingestiegen und in die Gemeinde geht er sonntags nicht mehr. Manuel erkennt, wie sein Verhalten sich auf Fabian ausgewirkt hat und er entschließt sich, sonntags da zu sein. Jeden Sonntag, um jüngeren Christen ein gutes Vorbild zu sein, aber auch, um da zu sein, um sie in ihrem Glauben zu fördern. Dann ist da noch Joy. Joy ist eine erfolgreiche Anwältin und sie verdient sehr gutes Geld in einer Kanzlei am Jungfernstieg. Aber Joy hat sich entschlossen, aus Hamburg wegzuziehen. Sie möchte mit ihrem juristischen Know-how für eine in Kambodscha ansässige christliche Organisation sich einsetzen, die Menschen hilft, die durch Menschenhandel in Sklaverei geraten sind. Und sie möchte diesen Menschen unbedingt zeigen, dass Gott sie sieht in ihrer Situation, in ihrer Not und dass er sie so sehr liebt, dass Gott sogar seinen eigenen Sohn Jesus Christus für sie hingegeben hat. Ihre Eltern verstehen das überhaupt nicht, warum sie ihr Leben wegschmeißen will und sich um Menschen kümmern möchte, für die sich sowieso niemand interessiert. Aber Joy denkt sich, wenn Jesus den Himmel aufgegeben hat, um mir in meiner Not zu helfen, wie sollte ich dann nicht bereit sein, etwas vergleichbar Kleineres aufzugeben, um diesen Menschen in Not zu helfen und ihnen Gottes Liebe zu zeigen. Samuel und Lydia sind ein junges Ehepaar, die eine ungewöhnliche Entscheidung getroffen haben. In ihrer neuen Heimatstadt haben sie sich nicht der coolen, hippen Gemeinde angeschlossen, zu der quasi alle jungen Leute und Familien gehen, sondern sie haben sich einer überalterten Gemeinde angeschlossen, von der sie gesehen haben, dass die Menschen dort Jesus sehr lieb haben, aber sie in vielen Punkten sehr traditionell, manche würden sogar sagen altbacken oder eingestaubt sind. Zum Beispiel tragen die Brüder, die dort predigen, immer einen Anzug und eine Krawatte. Als Samuel zum Predigen eingeladen wird, steht er vor einer Entscheidung, die er sonst nur von seiner Frau kennt: Was ziehe ich an? Und er entscheidet sich gegen sein normales Sonntagsoutfit, Jeans und Pulli, und holt stattdessen tatsächlich seinen Anzug raus. Er weiß, dass es Gott nicht wichtig ist, was er im Gottesdienst für Kleider trägt. Aber weil er nicht will, dass sich niemand auf die Predigt konzentrieren kann, weil Das ist das allererste Mal, dass jemand nicht in Anzug und Krawatte predigt, entscheidet er sich dafür, auf seine Freiheit zu verzichten. Und er betet dafür, dass die Gemeinde in geistlicher Reife wächst und erkennt, dass es im Reich Gottes nicht um Fragen der Kleidung geht, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Das sind Möglichkeiten, wie sich dieses geistliche Prinzip in unserem Leben ausdrücken kann. Und es könnten noch weitere Beispiele genannt werden. Wir haben am Anfang über die Familie Jones gesprochen und ihre Werte aus dem Film. Und sie waren bereit, auf Kosten anderer sich selbst zu bereichern. Das ist das, was ihr Leben ausgemacht hat. Und unser Text zeigt uns das Familienleben einer anderen Familie, nämlich der Gemeinde Jesu, die komplett entgegengesetzte Werte hat wie diese Familie Jones. Denn die Gemeinde Jesu ist bereit, auf eigene Kosten andere zu bereichern. Sie ist bereit, in die Fußstapfen Jesu zu treten, über den Paulus geschrieben hat: Ihr kennt ja die Gnadentat unseres Herrn Jesus Christus. Er, der reich war, wurde bettelarm für euch, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Und wir müssen uns entscheiden, zu welcher Familie wir gehören wollen. Möchtest du zu der Welt gehören und nach den Werten der Welt leben? Oder möchtest du zu Jesus und seiner Gemeinde gehören und nach seinen Werten leben? Ich bete mit uns. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du, obwohl du reich warst, für uns bettelarm wurdest, indem du auf diese Erde kamst und am Kreuz für uns gestorben bist, damit wir durch deine Armut reich würden. Danke für den geistlichen Reichtum, den du uns geschenkt hast. Eine neue Beziehung zu Gott, angenommen in seiner Familie, Vergebung der Sünden, all diese geistlichen Segnungen, die du uns geschenkt hast. Und jetzt rufst du uns auf, dir nachzufolgen und auch uns selbst zu verleugnen, unser Kreuz auf uns zu nehmen und dir nachzufolgen, damit wir ein Segen sein können für andere, dass sie durch uns geistlich gefördert werden und nicht gehindert werden. Herr, wir bitten dich, dass wir bereit sind, dir nachzufolgen, was auch immer es kostet, dass auch durch uns andere Menschen deine Retterliebe kennenlernen. Amen. Lasst uns gern noch einmal aufstehen und ein Lied zusammen singen, was die Themen aus dieser Predigt auch nochmal aufgreift.